Es kann nicht sein, dass chronisch kranke Menschen gewertet werden wegen einer beschissenen Minute, wo sie ihr Leben geniessen. Weil das macht auch krank, und zwar auf der psychischen Ebene.
Hier ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast 2021 aufgrund der Pandemie ins Leben gerufen und starten jetzt in die zweite Staffel. Wir wollen dabei Menschen mit Behinderungen und Projekten vorstellen, aber auch Probleme, Herausforderungen und neue Ansätze mit euch teilen. In dieser zweiten Staffel haben wir 4 unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren. Mein Name ist Renate Ribler und ich bin ein Teil vom Team Kulturzyklus. Heute haben wir Silvia Jauch zu Gast. Sie ist Botschafterin der Rheuma-Liga und bloggt auf Instagram über ihr Leben mit einer chronischen Krankheit. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und dass wir miteinander austauschen können.
Ja, hallo liebe Renate. Es freut mich mega, dass ich dabei sein darf.
Kannst du mal vielleicht dich ein bisschen kurz vorstellen, damit wir wissen, wer ist denn die Silvia Jauch?
Ja, natürlich. Also ich bin, wie gesagt, Silvia Jauch. Ich bin 40. Ich bin Mama von einer 10-jährigen Tochter. Und man kann so sagen, ich bin vor 10 Jahren noch wirklich so fit gewesen wie ein Turnschuh. Total austrainiert und muskulös und habe dann Schmerzen bekommen. Eine lange Zeit müssen hoffen, dass es eine Diagnose gibt. Bin auf viel Unverständnis gestoßen. Schlussendlich hat es dann eine Diagnose gegeben von rheumatoider Arthritis. Und dann habe ich mein Leben müssen umkrempeln und das eine hat zum anderen geführt und schlussendlich hocke ich jetzt hier bei dir. Und zwar, ich darf mich einsetzen für Menschen mit chronischen Krankheiten und darf das Thema jederzeit von allen Seiten beleuchten, als private Bloggerin oder auch für die Rheuma-Liga Schweiz.
Ich habe dich auch kennengelernt auf Instagram. Und man sagt ja Instagram nach, es sei so ein oberflächliches Instrument. Aber ich habe schon seit 10 Jahren, bin ich Schmerzpatientin. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, an mir ist etwas nicht richtig. Oder ich habe ein schlechtes Gefühl gehabt, ein schlechtes Gewissen. Wenn ich von den Ärzten rausgekommen bin, habe ich gedacht, ah, der hat mich jetzt wieder nicht verstanden. Also, der denkt, ich simuliere, oder der Arbeitgeber hat überhaupt kein Verständnis gezeigt. Und immer habe ich das Gefühl gehabt, ich bin falsch. Also, ich bilde mir da noch ein, reiss die doch zusammen. Ich habe immer nur den Fehler bei mir gesucht. Und dann bin ich auf deine Seite gestossen. Und dort hast du genau diese Themen angesprochen. Und irgendwie, seitdem, sehe ich da ganz anders. Also ich konnte eine ganz andere Selbstverständlichkeit zum Dastehen und sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Also du hast da unheimlich viel Peerarbeit geleistet bei mir.
Oh, wow, jetzt bin ich gerade hey, das ist ja mega lieb, danke. Das bedeutet mir im Fall gerade mega viel, dass du das sagst. Ich habe ehrlich gesagt, als ich mit dem angefangen habe, nicht gewusst, was ich da lostrete. Und zwar, ich war schon immer ein sehr offener Mensch, sehr ein direkter. Als ich ja angefangen habe, über das Schwätzen, über das ganze Thema, ist das eigentlich aus einem riesen Frust entstanden, oder? Ich hatte so halbwegs eine Diagnose gehabt. Kein Mensch hat mir geglaubt. Ich habe meinen Job verloren. Mein Mann hat schon davon geredet, dass er langsam gehen wollte. Alles ist der Bach ab. Alles. Und ich war sowieso nicht mehr die Alte, die mitheben konnte. Und dann habe ich so gedacht, hey, es kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die sich so, ich sage es auf gut Deutsch, scheisse fühlt. Also so, du bist jetzt ein bisschen das Letzte, du bringst deine Leistung nicht mehr und vielleicht bist du einfach ein bisschen psychisch angeschlagen und bildest dir alles ein, etc., etc. Und dann hat es mir gereicht und ich habe ein Video veröffentlicht, wo darum gegangen ist, dass man sich doch manchmal besser ein bisschen kränker benehmen sollte, damit man hoffen kann, dass einem vielleicht geglaubt wird. Weil Schmerzen haben alleine und nicht so wirken, das dürfen wir nicht. Also kein Lippenstift, nicht Freude haben am Leben und all das, weil sonst glaubt kein Mensch. Und das Video ist dann damals auf Facebook recht gut gelaufen. Und ich hätte nie gedacht, dass sich so viele Leute gemeldet. Ich habe dank dem dann auch die Scheidung bekommen, weil mein Mann hat das oberpeinlich gefunden. So, hey, mit über Krankheit redet man nicht so, das ist peinlich, jetzt wissen sie das alle und so. Heute muss ich sagen, danke vielmals. Weil ich habe es weitergemacht und ich glaube, ich habe einfach das Thema aufgegriffen, wo bis dato, wie soll ich sagen, es ist nicht so selbstverständlich gewesen, dürfen über die Sachen zu schwätzen. Und wenn ich ein bisschen dazu beitragen konnte, dass das enttabuisiert ist, bin ich so glücklich. Weil dann hat sich das alles, auch mein Rheuma hat sich dem Fall gelohnt. Mm. Kann man so sagen.
Du sprichst jetzt gerade an den Arbeitgeber. Also, mein Arbeitgeber hat gesagt zu mir, nachdem ich 3 Monate vollständig krankgeschrieben war, hat gesagt, ich will jetzt einmal endlich mit deinem Arzt reden. Er soll mir mal sagen, wie lange das da noch geht. Und ich habe gerade angefangen zu brüllen vor ihm.
Ja.
Und ich habe
ja
gefunden, hey, ich will doch auch, dass das vorbei ist. Es ist doch nicht toll für mich. Und nur ja, weil du mich jetzt auf der Straße siehst, will ich vielleicht mal raus. Hast du das Gefühl, hey, wenn die raus kann, kann die auch arbeiten. Also, ja, ich habe mir einfach das Gefühl gegeben, hat es nie gesagt, aber hat darauf bestanden, dass er mit meinem Arzt tritt. Und dort habe ich gefunden, nein, ich sage dir, was Sache ist, und er weiss ja auch nicht mehr. Also, ich habe das Gefühl, ja, hey, ja, wie war denn das bei deinem Arbeitgeber?
Ich kann das so gut nachfühlen. Also bei mir war es folgendermassen, es war recht heavy gewesen. Und zwar, ich hatte eigentlich wie alles ein bisschen immer im Griff gehabt, weißt du, was ich meine? Also relativ erfolgreich und fit und engagiert. Und bin auch ein bisschen der Liebling gewesen, gell? Weil ich ja auch alles immer machen konnte. Ich war ja immer ready gewesen für alles, was man gerade wollte von mir. Und die Krankheit hat dem natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was mich enorm erschüttert hat und wo ich das Gefühl hatte, das hat im Nachhinein betrachtet bei mir schon fast ein traumatisches Erlebnis ausgelöst, ist gewesen, dass ich mit dieser Krankheit von der Beliebtheitsskala von 100 auf 0 gefallen bin. Also ich bin gefallen worden wie ein heißer Herdöpfel. Und das Gefühl, dass dich eigentlich der grösste Teil von deinem Umfeld anscheinend nur so lange gern gehabt, solange du all die 100'000 Sachen und Verpflichtungen erfüllen kannst. Also, gell, beim Mann war es die fitte Ehefrau mit dem Sixpack, die alles im Griff hat. Auf der Arbeit war es die Assistentin, die 3'000 Sachen gleichzeitig erledigen kann und noch lustig ist und witzig. Oder, dass dann auf einmal einfach nicht mehr wert bist. Nicht mal 50 Rappen auf gut Deutsch, oder? Das war traumatisch für mich, dieser Realität ins Auge zu schauen. Und mein Arbeitgeber hat dann natürlich wahnsinnig Druck gemacht, exakt wie deine. Also, ich kenne die Gespräche alle. Dann hat es geheißen, so, jetzt nimmst du mal 2 Wochen Ferien und dann ist wieder gut. Jetzt erholst du dich aber in diesen 2 Wochen Ferien. Und ich bin so dort gestanden und dachte, hey, ich kann mir ja gerade auf gut Deutsch gesagt einen Schuss geben. Also, ich weiss es, in 2 Wochen ist da nichts geregelt. Der Druck, der auf mich belastet hat, war so immens gewesen, dass ich zum Teil nicht mehr gewusst habe, wie ich das Leben handeln soll. Auf jeden Fall ist es dann so wie gekommen, dass ich halt das gemacht habe, was viele in dieser Situation machen. Sie schauen, dass sie aus dem Job rauskommen. Also sie lassen sich eine Art künden oder es wird indirekt gekündet. Aber sind wir ehrlich, egal wie man es nennt, der Arbeitgeber will dich nicht mehr haben. Also in vielen Fällen. Ich sage jetzt nicht in allen, aber in vielen Fällen. Das war bei mir dann auch der Fall gewesen. Und das Loch, das sich aufgetan hat durch das, war enorm gewesen.
Ja, und eben, auf der anderen Seite ist ja dann auch die Abklärung bei den Ärzten. Und das ist ja auch so etwas. Also, da komme ich manchmal so Antworten über, machen Sie mehr Sport? Und dann denke ich, also, ja, oder, ja, das ist halt alles wegen der Psyche. Oder einfach, also, das Gespüren von Therapeuten, ich höre, was er denkt. Er denkt, jetzt kommt die schon wieder. Es ist ja immer noch, ja, oder?
Genau.
Einfach so, wie hast denn du da erlebt? Ja, mit dem Lauf von Arzt zu Arzt und, ja, wie ist denn das bei dir gewesen?
Am Anfang extrem schlimm. Aber, gell, ich muss dazu sagen, ich bin mit dieser Einstellung zu den Ärzten gegangen, am Anfang sehr naiv. Ich habe etwas, ich habe Symptome, da wird man eine Diagnose finden, da gibt es ein Medikament. Und jeder Arzt will ja mir helfen. Also will ja, dass ich wieder gesund werde. Was mir nicht bewusst war, ist, dass es solche und solche Ärzte gibt. Eben die einen, die wirklich dir helfen wollen. Und andere, die dich einfach, wie es mir auch übrigens wortwörtlich gesagt worden ist, die dich als überarbeitetes Mami sehen, die jetzt ein bisschen Depression hat, die das nicht wahrhaben will. Und jetzt erfindet sie die ganze Geschichte, weil sie überfordert ist. Was mir natürlich das Herz gebrochen hat. Weil ich am meisten von allen zurück in das Leben wollen. Oder? Und indirekt ist doch das wie ein Vorwurf vom Arbeitgeber, wie bei dir, oder? Ja, darf ich jetzt mal mit dem Arzt reden? Oder kannst du mir jetzt mal sagen, wie lange das geht? Also weißt du, es wird so ein bisschen dargestellt wie, das ist jetzt unser Wunschprogramm. Wir wollen das jetzt so. Wir wollen jetzt nicht mehr die Leistung können bringen. Dabei, das stimmt ja überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen für mich, glaube ich, so der Tiefpunkt und auch für sehr viele andere Betroffene, wenn du realisierst, eben, es wird dargestellt, als ob es in deiner Hand liegt, ob jetzt das wieder gut kommt oder nicht. Mm. Und eben nur schon, wenn ich darüber rede, triggert mich das enorm. Viele sagen dann, Silvia, lass dich von dem nicht triggern, du hast jetzt dir alles aufgebaut, du bist selbstständig, du kannst gut davon leben. Und ich sage, nein, es triggert mich, weil ich täglich Nachrichten bekomme von Menschen, die das Gleiche erleben, die niemand haben, die jetzt alleine daheim hocken, dass ich zweifle. Und solange das der Fall ist, muss das Thema besprochen werden. Und das lässt mir keine Ruhe.
Ja, du kämpfst für uns alle mit. Und ich glaube auch, dass sich das wirklich lohnt. Das ist ganz sicher. Eben, es geht ja so weit, dass man sogar ungeschminkt zum Arzt geht. Oder wenn es einmal gut geht und die Leute zum Beispiel sagen, ah, du kannst noch joggen.
Ja, natürlich.
Aber,
böse Renate, du kannst joggen. Nein.
Unglaublich. Also, ja. Und, aber, ja, für das, dass du so krank bist, siehst du aber gut aus. Einfach so.
Ja.
Irgendwie, wir hätten ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt das noch macht. Ich meine, sie wissen ja nicht, wenn ich daheim bin, wie ich dann aussehe, wenn es mir nicht gut geht. Oder sie wissen ja nicht, dass ich nicht mehr Skifahren kann, dass ich nicht mehr Mountainbike fahren kann, wegen den Schmerzen. Eben, ich glaube, das ist auch ein Thema, das viel vorkommt, jetzt auch bei deinen Followern oder auch bei dir, wo du auch erlebt hast.
Also ich mag mich erinnern, das erste Interview, das ich glaube damals gegeben habe, war in 20 Minuten gewesen, das ist glaube ich 3-4 Jahre alt, wo ich gesagt habe, es ist mir sofort zu Pipe egal. Ich gehe jetzt mit Lippenstift und Lidschatten zum Arzt. Ich lege mich so hübsch an, wie ich es auch sonst gerne mache. Ich mache das nicht mehr mit. Es kann nicht sein, dass ich mich kränker machen muss, als ich bin. Hauptsache, mir glaubt irgendjemand. Weil der Effekt von dem Ganzen ist ja nur, es macht mich ja dann nochmal kränker. Weil ich kann ja nicht einmal mehr die schönen Seiten ausleben. Also wo ist da die Logik dahinter? Dann habe ich das in dem Interview wortwörtlich so gesagt. Und eine von den ersten Kommentaren von einer Frau war, also dann kann es dir ja nicht wirklich so schlecht gehen, wenn du so noch kannst tun. Und dann habe ich gewusst, hey, danke vielmal. Du hast mir jetzt aufgezeigt, dass ich genau das Richtige mache. Ich habe den Kommentar genommen, öffentliche Stellungnahme gemacht und gesagt, bitte schickt mir mehr davon, weil es pusht mich nur noch mehr, genau das Thema anzugehen. Und ich trage jetzt gerade extra noch mal mehr Lippenstift. Oder? Weil es kann nicht sein, dass wir gewertet werden, aber eine Momentaufnahme, dass chronisch kranke Menschen gute Momente haben, die geniessen, was ihnen Kraft gibt für den Umgang mit der Krankheit und sie werden gewertet. Ich sage es wieder auf gut Deutsch, wegen einer beschissenen Minute, wo sie ihr Leben geniessen. Was man damit auslöst bei einem Betroffenen, dass er sich das nicht mehr rausnehmen darf, eine Minute glücklich draussen rumzulaufen. Da hat niemand eine Ahnung. Und das belastet unser Gesundheitssystem zusätzlich, weil das macht auch krank, und zwar auf der psychischen Ebene.
Ja, genau. Und wir leben ja für die schönen Momente, oder? Also, wir leben für die schönen Momente, die möglich sind. Und da sieht auch niemand, dass wenn man jetzt irgendwie mal lang geht tanzen oder in Ausgang oder mal einen Tag auf Zürich, da sieht niemand, dass man nachher lang hat, um sich zu erholen, oder? Das ist ja bei dir auch so.
Du hast ja vielleicht mitbekommen, ich bin jetzt so frech gewesen, trotz meiner Krankheit und trotz meiner vorgeschrittenen Jahre, ein Reisbuch in die Wüste. Alleine. Ganz alleine. Ich habe dort alles vor Ort gut organisiert, dass ich nachher viel Komfort habe nach der Anreise, oder? Und ich freue mich schon drauf, weil es trudelt natürlich schon die ersten Kommentare, oder? Also einerseits, ah, du kannst nur von daheim aus arbeiten, aber dann kannst du so in die Ferien gehen, oder? Eben heute kann ich darüber lachen und sage danke vielmal, weil ich halt durch das wieder ein neues Thema, wo ich darüber schwätzen kann. Aber, man muss eigentlich wissen, ganz viele Menschen, die leben ja nicht so wie ich und können sich ein bisschen darüber lustig machen via Instagram und kommen auch sehr viel Lob über für das, sondern das ist vielleicht das einzige Feedback, das sie bekommen von der Verwandtschaft. Und das ist dann sehr, sehr belastend. Jetzt musst du dir mal vorstellen, oder? Du planst so etwas ganz sorgfältig. Schaust, dass du vor dieser Reise viel Zeit hast, nach dieser Reise genug Zeit hast. Und das ist für dich vielleicht ein Traum, der in Erfüllung geht. Und das Einzige, was du hörst, ist, aha, das geht denn? Also du kleiner Schwindler, oder? Was das für eine Auswirkung hat für den Menschen, den nicht zu unterstützen in so etwas, das ist wieder eine Welt, eine kleine Welt, die zusammenbricht. Aber das interessiert niemanden rundherum. Aber man fragt sich dann, warum denn der andere nicht mehr rausgeht. Weil wenn er dann nicht mehr rausgeht, heisst, du bist ja nie unterwegs. Du solltest wieder mal raus. Du machst ja nichts. Du versuchst ja. Und dann ist man ziemlich schnell in dieser Situation, dass man machen kann, was man will, und man macht es nicht mehr recht. Und das ist eben das, was ich so rebelliert habe, und ich gesagt habe, ich mache genau das, was ich will. Ich hänge 3 Tage auf dem Sofa um und zeige mich so. Ich zeige aber auch, wie ich am nächsten Tag 3 Stunden laufe. Wer damit nicht umgehen kann, hat selber ein Problem. Das ist nicht meins. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Menschen, die eine Krankheit haben, die sind vor allem nach wie vor noch Mensch. Die sind ja nicht nur einfach eine Krankheit. Aber das vergisst man, wenn man die Menschen betrachtet, oder? Wenn ich jetzt dich von außen sehe, denke ich auch, Renate, super aufgestellt, super fit, oder? Mhm. Aber was einem eben eine Krankheit lernt, ist, dass man nicht im Augenblick urteilen soll. Und ich glaube, das kennst du sicher auch inzwischen, sehr gut wahrscheinlich,
ja,
dass man nicht mehr so schnell urteilen tut.
Genau, das sind auch dann die Reaktionen von außen, die manchmal so völlig untreffend sind. Oder die Leute von außerhalb wissen immer besser, was dir gut tut.
Genau.
Also die sagen, weißt du, du könntest doch mal da probieren oder du könntest doch mal da. Und weißt, mein Onkel, sein Schwager, sein Sohn, der hat er auch gehabt und der hat es mit dem und dem weggebracht. Ich glaube, da bist du auch ganz triggert, wenn du das hörst. Weil das ist,
aber Renate, machst denn du das nie? Hä? Tust denn du nie folgen? Wir sollten doch das machen, was die anderen sagen.
Ich habe gelernt, nicht zu folgen.
Super gemacht.
Gell?
Super. Das ist im Fall auch ein grosser Punkt, weil ich mache hin und wieder auf Instagram mache ich so Stories drüber, freche Antworten für doofe Fragen. Also gerade ich so eben auf das Thema zum Beispiel. Ich muss mir oft anhören, Silvia, hast du dich schon mal vegan ernährt und hast geschaut, wie das denn so ist vom Effekt? Aha. Oder Silvia, weißt du, hast vielleicht einfach zu viel Stress? Aha. Mhm. Und am Anfang bist du schockiert, dass dir jeder über die Grenze reintrampt. Was ich häufig versuche überzubringen in meiner Story ist, eure Grenzen gehören euch nach wie vor. Ob ihr krank sind oder nicht, ob ihr den alten Job machen könnt oder nicht. Und umso härter und frecher ihr die anzeichnet, umso weniger passiert es, dass jemand darüber trampelt. Weil das ist effektiv so, das beobachte ich häufig. Menschen mit Krankheiten oder mit Handicaps werden nicht mehr so ernst genommen, werden ein bisschen mehr belächelt. Zum Beispiel Menschen im Rollstuhl werden häufig geduzt, einfach ungefragt. Mhm. Oder bei uns geht man häufig davon aus, wir haben uns noch nie mit der Krankheit auseinandergesetzt. Und dort sage ich immer, tönt ganz frech eure Grenzen aufzeigen. Lieber einmal richtig einfahren, als jahrelang mitmachen. Und dann ruhig mal sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass du Professor bist auf dem Gebiet. Hey, erklär mir doch das bitte genauer, ich bin so gespannt. Mhm. Und sich darüber lustig machen. Ich weiss, ich habe eine provokative Art, ich bin frech, ich bin vorlaut diesbezüglich, aber es schützt mich extrem gut. Und es muss leider teils so weit gehen, wie die Leute die Grenzen sonst nicht spüren.
Ja, das finde ich auch wichtig, dass man sich da wirklich abgrenzt und auch sagt, hey, stopp. Das ist ja gleich, wer es auch immer, dass es ist, oder?
Ja, unbedingt, ob es der Partner ist, die Familie, die Schwiegereltern, der Arzt sogar auch dort dürfen wir Stopp sagen. Überall.
Da habe ich mich jetzt wirklich getraut, und das ist wirklich auch wegen dir, zu sagen, sie nehmen mich nicht ernst.
Bravo, erzähl, das wollte ich wissen.
Ja, ich habe einfach gesagt, ich fühle mich nicht ernst genommen von ihnen. Und er hätte aber gar nicht auf das reagieren.
Ja, er war wahrscheinlich, weißt du, so schockiert gewesen, dass mal jemand Stopp sagt.
In der Zwischenzeit habe ich ja einfach einen Arzt, der mich begleitet, das ist ein Neurologe. Mhm. Und der ist wirklich super. Und der sagt zu mir, und der hilft mir eigentlich immer am meisten, er sagt, sie sind so schlecht weg vor 10 Jahren. Und jetzt schauen sie, was sie selber haben können daraus machen. Sie haben sich selber da rausgeholt und nur sie haben die Kraft gehabt. Sie haben ihre Sachen gesucht, die sie brauchen. Und das ist irgendwie, also der tut mir dann schon gut. Ja, es ist wirklich
und der supportet dich ja, was mega schön ist, was ich so wichtig finde. Eben, das kommt ja öfters zu kurz. Man tut ja bei uns immer ein bisschen sich darauf achten, was nicht geht. Wenn man aber überlegt, unter welchen Umständen wir Sachen zustande bringen, wie im Haushalt führen, in einem Job nachgehen, Kinder erziehen, etc., ist das ja eine Mega-Leistung. Und ich sage immer, schau nicht drauf, was nicht geht. Schau drauf, was du alles trotz dieser Krankheit kannst.
Genau. Das Umfeld von einem, oder, ist ja auch so sehr wichtig. Jetzt, wie denn die mit dem umgehen, dass aufs Mal einem Mami oder einem Grossmami so schlecht geht, ist ja dann auch etwas, wo für einen selber dann auch wieder so fast das Herz verwurgelt, wenn du siehst, wie sie leiden, oder?
Ja, total.
Und, man kommt dann auch so ein bisschen Schulgefühl über. Und ich denke aber auch, es ist so verschieden, oder? Also ich bin jetzt bald 60 und meine Kinder sind aus dem Haus. Ich habe Enkelkinder, aber die kann ich nach wie vor so betreuen, wie ich will. Und auch, ich arbeite nicht so viel und ich habe Hilfe im Haushalt und im Garten. Jetzt aber, wie ist es denn? Du bist jetzt 40 und du hast noch eine 10-jährige Tochter. Wie machst denn du das? Also, du kannst ja nicht sagen, heute geht es mir nicht gut, ich gehe liegen. Das geht ja dann nicht.
Es geht nicht. Also zu Beginn von meiner Erkrankung, wo ich noch nicht medikamentös richtig eingestellt war, habe ich damals ist meine Tochter ja ab und zu noch in die Krippe gegangen. Und dort hat es wundervolle Erzieherinnen gehabt, noch ganz junge. Und ich habe dann die amigs stundenmässig gebucht. Also gerade zum Beispiel, wenn ich ein gewisses Medikament spritzen musste, dass sie am nächsten Tag sind, helfen kommen. Ehrlich gesagt ist es aber trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Wie die paar Stunden, du weisst es ist nicht viel. Inzwischen ist es so, dass ich ja von daheim aus arbeite. Und dann mache ich es immer genau gleich, wenn meine Tochter in der Schule ist. Tue ich, arbeiten. Und aber immer eine Stunde von der Zeit, wo sie in der Schule ist, reserviere zum Erholen. Dann, wenn sie zurück ist, tun wir zusammen zu Mittag essen und dann, wenn noch ein bisschen Zeit ist, tue ich noch mal ein bisschen ausruhen, bevor sie wieder in die Schule geht. Ich bringe sie immer ein Stückchen und dann mache ich wieder das Gleiche wie am Morgen. Ich lege los die Sachen, die müssen erledigt werden, plane dann wieder eine halbe Stunde ein, bevor sie heimkommt. Wenn es jetzt ganz schlechte Tage sind, dann geht der Nachmittag weg und ich plane den nur für mich ein. Aber ja, gell, dann hast du noch Fußball am Abend, dann hat sie noch Gitarre, dann hat sie am Samstag Match. Also, es kommt sehr viel zusammen. Und ja, ich laufe oft an der Grenze. Und es geht nicht immer. Aber auch das ist völlig okay. Wenn es mal nicht geht, dann denkt nicht daran, wer ihr jetzt gerade enttäuscht, sondern, weil es sagt auch niemand Danke. Die einzige Verantwortung, die ich trage, ist gegenüber meiner Tochter. Und dort halte ich zum Beispiel einfach immer Wort. Also wenn ich jetzt sage, hey, wir gehen morgen in den Zoo und jetzt ist es wirklich nicht möglich, dann verspreche ich ihr, wir gehen nächste Woche. Immer. Und dann kann sie sich ja dem festheben, oder? Das finde ich extrem wichtig. Dem Kind muss man den Halt geben und am Rest kann man sagen, hey, wisst ihr was? Nope. Ich schaue auf mich. Weil ich glaube, auch bei dir hat der Chef Danke gesagt, dass du noch Mühe gegeben hast mit Schmerzen. Die Arbeit zu machen, ich glaube, nicht, oder?
Das ist also auch wirklich ein grosses Credo von mir. Es sagt dann niemand Danke, wenn du mit Schmerzen arbeiten. Niemand. Und weißt du, es ist ja das eine, Danke sagen, dass du mit Schmerzen arbeiten. Aber du musst ja dann da alleine ausbaden. Es hilft dann niemand. Du bist daheim, im Zimmer, im Bett oder was auch immer. Und musst irgendwie damit klarkommen, dass die Schmerzen wieder ein bisschen im Rahmen hineinkommen, wo sie auch erträgbar sind.
Ja, eben das ist ja genau die Schwierigkeit. Oder? Man kann ja eigentlich viel machen. Eigentlich. Aber nachher, wie sieht es nachher aus, oder? Also ich nehme jetzt mal den Klassiker Familientreffen, finde ich jetzt zum Beispiel sehr anstrengend, weil man stundenlang sitzt, viel isst, ich kann mich nicht so gross bewegen, oder? Die sind sicher kräftezehrend für mich. Und danach brauche ich einfach einen Tag Erholung. Und das verstehen nicht alle. Und heute bin ich einfach so weit, dass ich sage, wenn ich den Tag nicht habe, dann gehe ich gar nicht, erst Punkt. Und was dann die anderen denken, ja, sollen sie doch.
Gell, und jetzt der du hast ja auch viele Leute, die dir folgen, die dann vielleicht noch ganz jung sind, so 20-Jährige. Das muss ja noch für die viel, viel extremer sein. Also, wenn man jung sein soll, gesund sein soll, vital sein soll, noch, was auch immer, die ganzen Normen entsprechen.
Also, ich finde es noch interessant. Also, gut, dass du das ansprichst, weil die ganz Jungen leiden eben darunter, dass dem Vitalen nicht gerecht werden können. Dann habe ich sehr viele Frauen, so ein bisschen zwischen 30 und 40, die Kinder haben, die die Leistung eben nicht mehr klassisch erbringen können. Und deswegen auch, weißt du, psychisch enorm leiden tun. wo mir oft schreiben, dass sie auch, weißt, blöde Sprüche müssen anhören von anderen Müttern, von anderen Eltern. Das finde ich extrem obernervig, das kenne ich. Und dann gibt's noch ein bisschen die ältere Garde, wo übrigens, das finde ich total herzig, Ü60, wo mir häufig schreiben, hey, ich finde es so toll, redest du so offen darüber, weil damals, wo ich das bekommen habe, hätte man nicht dürfen oder können darüber schwätzen. Und dann denke ich manchmal so, es ist wie niemand geschützt davor, oder? Von jung bis alt.
Es ist ja dann auch so eine Beziehung zum Partner, die sich verändert. Vielleicht ist dann auch zum Teil Körperlichkeit nicht mehr möglich. Mhm. Ja, wie hast du das erlebt? Oder was hörst denn du da, was da für Erfahrungen machen?
Also dort muss ich ganz klar sagen, ich verstehe dort sehr gut beide Seiten, weil Intimität in einer Beziehung ist ja so ein bisschen wie das Krise auf dem Glassee, oder? Also es macht ja so ein bisschen die Würze aus. Mhm. Und unter Schmerzen haben sehr viele Leute das Bedürfnis, nicht angelangt zu werden. Und das hat ein bisschen mit Überreizung zu tun. Wenn du zum Beispiel nur jemanden findest, streichelst über den Kopf oder am Arm, es ist zu viel, weil dein Körper spielt verrückt. Und manchmal möchte man dann halt einfach in einen dunklen Raum, du kennst das vielleicht, oder einfach Ruhe, nicht angelangt werden, nicht zutextet werden. Was wiederum, finde ich, für den Partner sehr schwierig ist, weil der möchte ja vielleicht unter Umständen ganz fest können da sein. Oder der vermisst dich vielleicht auch. Das finde ich wirklich eine grosse Herausforderung für Pärli. Geht natürlich auch wieder zum Thema Sexualität, oder? Die einen empfinden Sexualität als sogar schmerzlindernd. Wiederum andere, für die ist es dann einfach wirklich zu viel. Sie haben keine Energie mehr für das. Und dort rate ich einfach ganz fest an, nicht warten, bis es ausartet, bis man fast nicht mehr darüber reden kann, sondern vielleicht zu einem Familientherapeut gehen oder Ehetherapeut und darüber schwätzen. Gar nicht warten, bis es nicht mehr geht. Sich Hilfe holen. Und die Hilfe dürfen wir holen. Jederzeit.
Ja, nicht, wenn es schon zu spät ist und schon zu viele Verletzungen passiert sind.
Ja, dann ist es so schwierig, oder? Also weißt, wenn du schon ein halbes Jahr darüber gestritten hast, dass du nicht mehr miteinander kuscheln tust, finde ich es viel schwieriger, wenn du sagst, nach 2-3 Monaten, okay, jetzt merken wir, wir kommen nicht weiter. Und dort, finde ich, muss der Betroffene wie auch der Angehörige gleichermassen bereit sein, umzudenken, weil es hat sich geändert. Oder das ist eine Tatsache, die ist unabwendbar. Aber ich glaube ganz fest daran, wenn man gewillt ist, kann man eine neue Form von Intimität erschaffen. Liebe ist da sehr ein guter Einfluss, der das sehr schön unterstützen kann. Und das ist möglich. Und es ist auch überhaupt nichts Peinliches, wenn man jetzt da zuerst ein bisschen Hilfe braucht, vielleicht.
Genau. Du bist ja sehr offen. Mhm. Also du teilst sehr viel. Du teilst auch sehr viel Persönliches. Also du hast auch von der Beziehung, die du kennst, hast du sehr viel geteilt. Wie ist es denn, wenn man doch so Persönliches mitteilt, wird man doch auch ganz verletzlich. Also wie gehst denn du um, wenn jemand dann auch sehr verletzend ist auf die persönlichen Gedanken von dir? Vielleicht jetzt genau so, zum Beispiel Beziehung und die Leute dann wirklich so komisch reagieren oder dich dann auch verletzen mit ihren Reaktionen?
Es gibt ein bisschen zwei Aspekte davon. Ich habe so eine Regel für mich, eine heimliche. Ich erzähle nie über etwas, wo ich zumindest drin stecke, wo ich für mich klären muss. Das gehört mir. Alles, was geklärt ist, was verarbeitet ist und wo mir auch einen Weg aufgezeigt hat, wie es geht oder was man für Lösungen kann anwenden kann, das erzähle ich, weil das kann mich wie nicht mehr verletzen, denn wenn das jemand in Frage stellt. Und der zweite Aspekt, der sehr interessant ist, ich komme so gut wie nie böse Mails über. Also, das ist, ich frage mich das ehrlich gesagt manchmal auch ein bisschen. Ich komme vielleicht einmal im Monat etwas über, was ich jetzt nicht so toll finde oder ein bisschen angriffig. Ich habe mich mal mit der Moderatorin unterhalten über das Thema vom Schweizer Fernsehen und dann hat sie mir gesagt, weisst Silvia, ich glaube, du wirkst so authentisch, dass man sich zweimal überlegt, ob man die Grenzen überschreiten will, weil man weiss, du wirst Stellung beziehen. Und mit diesen Geschichten wollte ich auch ein Stück weit Mut machen, dass ich sage, hey, ich bin krank, ich stehe dazu, schlimme Sachen, die passiert sind, ich kann darüber reden, ich habe davon gelernt und das dürfen wir auch. Wir dürfen auch als chronisch kranker Mensch von Sachen erzählen, die einem wehgetan haben. Mir ist nicht nur eine chronische Krankheit.
Ja, das Tabu einfach brechen, oder?
Exakt. Und ich glaube, manchmal, das merke ich manchmal schon, die Leute hätten das schon gerne. Also ab und zu höre ich, kannst du nicht ein bisschen weniger über Lippenstift reden? Also ich verstehe nicht, wie du kannst über Lippenstift reden und über eine chronische Krankheit. Oder wieso müssen wir immer deine Brüste sehen? Also wo gibt es ein Gesetz, dass ich mich, weil ich chronisch krank bin, nur auf das Thema muss ausrichten? Also schlussendlich bin ich doch in erster Linie ein Mensch, eine Frau, mit ganz vielen Interessen. Und wer ein Problem hat, dass ich die Themen mische, dann sage ich, ja, kein Problem, aber dann bist du bei mir einfach am falschen Ort. Dann geh doch noch jemand anders zuschauen.
Genau, du bist ja auch Modell, gell?
Ja, für grosse Grössen, für viele Kurven. Genau. Das ist natürlich kontrovers. Weißt du, das verstehe ich schon ein Stück weit. Oder chronisch krank und sich in Spitzen hüllen. Also ich bin als Lingerie-Model. Aber eben, das finde ich eigentlich noch umso besser. Also, warum nicht? Wieso darf sich jemand mit Träumen nicht in Spitzen einkleiden?
Erst recht. Also, ich finde das mega gut, dass du das machst. Aber ich spüre manchmal schon, dass die Leute dann schreiben, ah, Silvia, ein bisschen weniger Haar-Tutorials, ein bisschen weniger Schminke und so.
Ja, genau. Genau. Aber Geld, jetzt sage ich halt auch immer, und da ist ganz ein interessanter Punkt, man hat nicht gern, wenn Menschen sich verändern, wenn Menschen sich weiterentwickeln. Nur weil ich jetzt früher, vor 5 Jahren, nicht Spitzen angelegt habe mit Grösse 46, heisst das nicht, dass ich sie jetzt mit 40 nicht darf. Und wem das nicht gefällt, der hat eigentlich auch kein Recht, das zu kritisieren. Dass wir es aber kritisieren und in Frage stellen, dass jemand halt sich verändert und nicht immer nur das präsentiert, was man gerne hat, gibt mir ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht selber manchmal gerne ein bisschen so wäre und das nicht so gerne oder gut kann ausleben, weil man nicht so recht weiss, wie. Dann macht das jemand so frech und vielleicht tief innen dran wünscht man manchmal, wir können es auch. Weil interessant ist, die Leute, die eben nichts dazu sagen, die dann einfach einmal schreiben, du, ich bin ein bisschen weitergezogen, weil das Thema ist jetzt nicht so meins, aber ich finde es mega toll, was du machst. Mhm. Die sind sehr im Reinen mit sich, das merkt man. Aber jemand, der etwas muss kritisieren muss, der niemandem etwas bringt, dass es kritisiert, dort ist es immer interessant, warum das es macht.
Ja, manchmal spielt sich auch der Neid mit. Ich meine, du hast sehr tolle Kooperationen, du bist als Model erfolgreich, bist auf Instagram sehr erfolgreich. Ich denke, das bringt auch Neid auf den Plan, aber das ist ja eigentlich so.
Also in der Welt von Instagram bin ich im Fall nicht einmal so erfolgreich mit meinen paar tausend wenigen Followern. Ich glaube, was bei mir einfach noch schick ist, sind alles echte Follower, sie sind nicht gekauft. Ich bin, glaube ich, da eine von den wenigen. Und auf TikTok läuft es ziemlich gut. Ich höre das schon viel, oder? Wieso hast du mit so wenig Follower so viele Möglichkeiten, um damit können, auch Geld zu verdienen? Und ich glaube, es geht dort halt manchmal auch ein bisschen ums Authentischsein, ums Echtsein und um sich Zeit zu nehmen für die Follower. Sind wir ehrlich, mit 20.000, 30.000 Follower wird es schwierig, auf jeden einzugehen. Aber ich schaffe es nach wie vor, ich sage jetzt mal 95% von allen Nachrichten zu beantworten und darauf einzugehen. Und das schätzen, glaube ich, die Menschen, die mit mir Kooperationen haben. Es spricht sich auch um, weißt du, dass ich mir die Zeit nehme. Mhm. Bei uns Frauen hört man noch gern, ah, du hast jetzt einfach mal Glück gehabt. Oder, ja, gell, bei dir ist es jetzt halt easy gelaufen. Nein, wir Frauen leisten harte Arbeit für etwas und haben Erfolg drin. Und das ist wundervoll. Und wenn einmal jemand das nicht gönnt, dann ist das nicht unser Problem.
Du kannst jetzt auch zurückblicken auf die paar Jahre. Und wie ist es so im Rückblick? Was nimmst du mit? Was hat dich verändert durch die Krankheit?
Ich glaube alles. Ja. Ich habe zwar immer am Anfang der Krankheit gesagt, ich lasse mich nicht verändern. Aber ich weiss jetzt nicht, wie dir das gegangen ist. Ist es bei dir auch so gewesen, dass sich eigentlich fast alles verändert hat?
Ja, es hat sich sehr viel verändert. Also ich war vorher sehr viel aktiv gewesen. Ich habe verschiedene Projektgruppen geleitet, initiativ, dort und da und auf vielen Hochzeiten getanzt und überall mehr als 100% gegeben. Und haben müssen wirklich von einem Tag auf den anderen 100% retten. Einfach auf nichts. Und haben wir dann wirklich wieder können, wirklich haben wir müssen wieder zurückkämpfen. Und wenn ich gelernt habe, Nein zu sagen, aber ohne schlechtes Gewissen.
Bravo.
Einfach Nein, ja, mir
das ist so wichtig.
Weil ich weiss auch nicht, das habe ich vorher nie können. Oder ich habe immer allen richtig machen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, jetzt geht es das erste Mal um mich.
Gell, und das kommt dann oft noch arrogant über bei Gewissen. Hast du das vielleicht auch manchmal ein bisschen gespürt, dass die Leute nicht so recht wissen, wie mit dem umgehen, weil du vorher eben alles mitgemacht hast?
Ja, da hat sicher zu Irritationen geführt. Es ist auch einfach, ich bin ziemlich lang wirklich fast weg vom Fenster. So ein halbes Jahr bin ich fast wie, habe mich so fest müssen zurückziehen, dass ich mich irgendwie wieder zurechtfinden konnte. Und ja, ich bin dann wirklich wieder wie neu geboren, führen können, ja.
Der Phönix aus der Asche.
Genau, ja.
Ja. Also ich denke auch, wie du jetzt beschrieben hast, gell, du bist seit 10 Jahren erkrankt. Also mit, wenn ich es dann richtig im Kopf habe, mit 50.
Genau.
Und ich denke, vielleicht ist dort ein kleiner Vorteil dahinter, weil man ist so viel gefestigter in der Persönlichkeit. Was mich getroffen hat, bin ich natürlich nicht so gefestigt gsi oder erwachsen. Also junges Mami, habe ich zuerst noch in die Mutterrolle müssen einleben, gell? Das war auch vieles neu gsi, oder? Weil das erste Kind, hast noch nicht so viel Ahnung. Ich habe mich wirklich komplett verändert. Und das tut mir manchmal auch leid für gute Menschen, die es in meinem Leben gegeben hat, die damit nicht zurechtgekommen sind, dass ich die schlussendlich abgesägt habe. Aber es ist ein Prozess, wo ich jetzt nicht habe können sagen, nein, ich stoppe den. Es war ein Selbstläufer gewesen. In dem Augenblick, wo ich realisiert habe, dass ich es schaffe, Themen anzusprechen, die andere auch fühlen, hat meine Krankheit mir auf einmal wie das Geschenk gemacht, dass sie mir einen Sinn gibt. Weil vorher war es wie eine Bestrafung gewesen, die Krankheit mir auszuzahlen. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, hey, nein, vielleicht ist es auch ein Geschenk in einer gewissen Hinsicht, weil ich kann jetzt vielleicht anderen helfen, die ganz frisch diagnostiziert werden, zum Beispiel. Und das hat halt mein Herz so gepackt, wie noch nie etwas in meinem ganzen Leben zuvor. Ich habe einfach gewusst, das muss ich jetzt machen. Ich möchte da sein. Ich möchte, wenn ich kann, Ansprechperson sein. Ich möchte Hand reichen. Ich möchte trösten. Weil ich habe mir das so fest gewünscht, was mir passiert ist. Und ich habe die Hilfe damals bekommen von der Rheuma-Liga Schweiz. Und das möchte ich jetzt ehrlich betonen. Ich weiss nicht, was passiert wäre, hätte ich die Hilfe nicht gehabt. Ich weiss es wirklich nicht. Und weisst, wenn ich dann manchmal so Mails bekomme von tollen Frauen, die mir schreiben, hey Silvia, es ist mir so schlecht gegangen, weisst du, noch vor einem Jahr. Und jetzt habe ich das geschafft und ich habe das gemacht. Und übrigens bei meiner Schwiegermutter oder beim Chef oder dort habe ich Nein gesagt. Ich habe einfach Nein gesagt. Und dann bin ich noch in die Ferien und ich habe im Fall ein Bikini mitgenommen. Und dann denke ich manchmal so, mega, wow. Weisst, und dann das Gefühl, das ich dann habe, macht all das Rheuma wieder wett für mich.
Genau. Also du kannst ganz viel bewirken.
Also meistens sind es so kleine Messages, wo jemand schreibt, hey, ich habe Nein gesagt, Silvia, danke. Ich habe den Spruch gesagt, den du dort gemacht hast. Und es ist so cool gewesen. Und dann denke ich so, super, mega, ich habe so Freude. Ich habe einfach dort drin meine Passion gefunden. Frech sein und aufzuzeigen, dass eben, wir sind zuerst mal Menschen, wir sind zuerst mal Frauen. Und wir haben das Anrecht auf alles andere auch, was gesunde Frauen haben. Und dann kommt unsere Krankheit. Aber wir dürfen nicht anders behandelt werden wegen dem.
Genau. Und so hast du wirklich ganz viele Wellen ausgelöst. Und ich glaube, wenn es auch noch kleine Sachen sind, dann geht es weiter.
Ich hoffe es.
Das hilft auch, ja.
Es gibt ja auch übrigens immer mehr, gell? Also ich entdecke immer mehr Blogger, die auch so frech sind und sagen, hey, und ich mache, was ich Lust habe, trotz meiner Krankheit. Und das freut mich so riesig. Was sich in den letzten, ich sage jetzt mal, 7, 8 Jahren, was sich dort da hat. Und da müssen wir auch übrigens dem Robin Rehmann danken sagen, von SRF Virus. Der macht ja auch so Talksendungen mit Menschen, die schwierige Erlebnisse gehabt haben, schwere Geschichten durchmachen. Er hat natürlich auch dort Weichen gestellt, dass man offen über so Sachen redet. Und jeder, der das macht, dem tue ich ein Kränzchen binden, weil es ist so viel wert.
Ja, man hat nicht mehr das Gefühl, man ist allein. Man merkt, hey, es geht anderen genau gleich. Und nicht ich bin die, die falsch liegt.
Hast du dich mal allein gefühlt? Weißt du, so Muttersinnen allein?
Nein, eigentlich Eigentlich nicht, weil ich muss sagen, ich habe eine ganz tolle Familie und die sind immer für mich da gewesen, auch mein Mann, auch meine Kinder, auch meine Freunde. Also die sind jetzt immer noch meine Freunde und also die haben mich wirklich sehr, sehr gut mitgetragen und haben sehr viel Verständnis gehabt und haben auch mitgelitten und also die sind wirklich für mich da. Also ich muss sagen, ja, das ist sehr...
Das ist mega schön, oder?
Ja.
Also so wünsche ich es auch jedem. Die Realität sieht natürlich nicht so aus, oder? Also ich höre viel, dass so Unterstützung erlebt wie du. Ich höre aber auch oft das pure Gegenteil, wo mir dann sehr weh tut. Weißt du, wenn zum Beispiel die eigenen Eltern nicht einmal hinter einem stehen, weil sie das irgendwie peinlich finden. Gell, da gibt es halt von den Generationen her auch noch sehr oft Reibungspunkte. Leute, wo ein Wohlbefinden verspüren, wenn sie das öffentlich machen, oder? Und das Umfeld findet das schrecklich. Und ich wünsche halt einfach auch den Menschen, die daheim halt vielleicht den Support nicht haben, dass sie ein bisschen in dieser virtuellen Welt finden können. Bei verschiedenen Bloggern oder bei einer Rheuma-Liga oder bei einer Krebsliga, Lungenliga. Weil halt und sich nicht allein fühlen ist das A und das O, um so etwas durchzustehen. Und das wünsche ich jedem.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Silvia, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den emotionalen Austausch, für die Ehrlichkeit.
Ja, danke, hast du es ausgehalten. Ich schwätze
immer so viel, gell? Du hast auch viel zu erzählen.
Ja, ich schwätze gerne und es hat mich sehr gefreut. Und ja, ich hoffe, alle, die zugelassen haben, können etwas ein bisschen davon mitnehmen und dürfen sich auch melden jederzeit. Ja, und dir wünsche ich auch, dass es weiter so gut läuft. Ja, und dass wir uns vielleicht wieder mal hören, wie ein Podcast in einem Jahr, wer weiß.
Danke vielmals.
Mach's gut, tschüss.
Das war der Podcast Kulturzyklus. Vielen Dank, dass ihr zugelassen habt und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt oder auch kritische Bemerkungen, meldet euch doch unter kulturzyklus@ost.ch. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline und produziert von Drehtag.